Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Wir gehen noch ein Stück weiter nach Osten und kümmern uns in Sport am Sonntag um ein Land, das selten bis nie im Mittelpunkt von Sportberichterstattung steht, die Mongolei. Umso spannender, mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, und wir tun das mit dem emeritierten Sporthistoriker Dietem Blecking, der gerade von einem mehrwöchigen Aufenthalt dort zurückgekommen ist. Er war dort zur Überarbeitung der Lehrpläne an der Sporthochschule. Warum? Das hat er so erklärt.
Ich arbeite für den Senior Service. Das ist eine Organisation, die altgediente Professoren, aber auch altgediente Menschen aus anderen Berufen in die Welt schickt, um auf der einen Seite einen Diskurs mit anderen, die Ähnliches tun, einzuleiten, aber natürlich auch mit der Devise zu helfen und zu beraten. Und da bin ich dann eben als Ex-Professor für Sportwissenschaft und Sportgeschichte dort in Ulaanbaatar gelandet. Sie müssen wissen, dass man ja lange am Tropf der Sowjetunion gehangen hat. Also die Mongolei war ja bis 1990 quasi ein Vasallenstaat der Sowjetunion. Viele der Kollegen haben auch im Westen studiert. Und von daher war einfach dort das Bedürfnis, mit jetzt in Anführungsstrichen westlichen Vorstellungen von curricularer Arbeit oder überhaupt von Konzeptionen von Sportwissenschaft und von Sport in Zusammenhang gebracht zu werden.
Wenn man Mongolei hört, dann denkt man an einen Staat zwischen Russland und China gelegen. Der Sport in der Mongolei, der ist international eigentlich gar nicht beachtet. Ganz wenige werden sich erinnern, dass es bei Olympia in Rio einen kleinen Skandal gab, als sich die Trainer eines mongolischen Ringers aus Protest wegen einer Kampfrichterentscheidung ausgezogen haben. Was haben Sie denn gelernt über den Sport in der Mongolei?
Ja, der Sport in der Mongolei funktioniert auf der Ebene von Breitensport und Schulsport nach einer ähnlichen Semantik wie bei uns. Aber wir haben es zu tun mit einem Land, das ein sehr junges Land ist. 50% der Mongolen sind unter 25 Jahre. Die können sich also mit unseren Vorstellungen, die an einer Gesellschaft entworfen sind, die älter wird oder sogar überaltert ist, nicht so recht anfreunden, oder das interessiert sie nicht so besonders. Und das ist sicherlich ein Problem, über das wir uns noch unterhalten sollen. Der Leistungssport, dem hängt diese Geschichte in Rio nach, und die Mongolen sind ja erst seit 1964 bei den Spielen dabei, haben im Ringen immer wieder Silber- und Bronzemedaillen gewonnen, und sie sind natürlich fixiert auf die Spiele in Tokio, um sich zu rehabilitieren. Aber es gilt sowohl für den Breitensport als auch für den Schulsport wie für den Leistungssport, dass er unterfinanziert ist in einem Land, das inzwischen von neokapitalistischen Industriebetrieben, von einer neokapitalistischen Ökonomie überflutet wird, die sich aber für Kultur, und jetzt rechne ich den Sport mal dazu, nicht besonders interessiert.
Klingt ja so, als würden da zwei Extreme aufeinander prallen, Neokapitalismus und noch der alte Vasallenstaat der Sowjetunion, wie Sie es gesagt haben. Was heißt das denn für den Spitzensport unterfinanziert? Geht man da nicht auch mit und versucht unbedingt auch mal eine olympische Goldmedaille mit Geld zu finanzieren?
Der Ringerverband ist völlig zerstritten, also jeder klagt gegen jeden, und was wir so unter Drittmitteleinwerbung verstehen, funktioniert dort noch nicht. Man ist ungeheuer fixiert auf ökonomische Erfolge. Das Land steht kurz vor dem nächsten Staatsbankrott. 2017 war man ja bereits bankrott, und die Eliten sind interessiert daran, an dem Profit zu verdienen, der jetzt sich besonders durch die Bergwerkbetriebe abzeichnet. Und bei den Bergbauingenieuren heißt Mongolia, also das englische Wort Mongolia wird inzwischen als Mongolia übersetzt, und die gesamte Gesellschaft ist fixiert auf diesen Erfolg, und da bleibt für die Hochschulen und auch für den Leistungssport nicht viel übrig.
Das heißt, das merkt man auch, dass die Vorbereitung auf Tokio jetzt tatsächlich schon im Mittelpunkt steht?
Ja, das merkt man bei Gesprächen mit Ringern, bei Gesprächen mit Coaches. Und natürlich ist für mich nicht alles transparent gewesen dort, aber Tokio steht im Mittelpunkt der Vorbereitung in den Spitzensportverbänden. Es ist ja nicht nur Ringen, auch im Judo und im Boxen sind die Mongolen ja durchaus konkurrenzfähig. Aber es fehlt, wie gesagt, an einer Struktur, die das Ganze anleiten könnte. Und es fehlt hauptsächlich an Finanzierung auch.
Jetzt gibt es einen wenig berichteten Fall, einen Dopingfall einer Ringerin. Was haben Sie davon erfahren bei Ihrem Besuch in der Mongolei?
Ja, es geht um Orkon, also die in Jakarta Weltmeisterin geworden ist und die auf Anabolika positiv getestet wurde. Das ist natürlich, wie man salopp sagen würde, wirklich ein Schlag ins Kontor, insbesondere deswegen, weil auch Dezember 17 einige mongolische Ringer einen Dopingtest verpasst haben und man versucht beim CAS in Lausanne das Schlimmste abzuwehren, und das Schlimmste ist eben diese Sperre jetzt von 4 Jahren, die Karriere von Ocon beenden würde.
Welche Schlüsse haben Sie insgesamt aus Ihrem Besuch in der Mongolei gezogen, wenn Sie sagen, es fehlt vor allem an Geld, die Strukturen sind da noch längst nicht so, wie wir das aus Deutschland kennen? Mit welchem Bild sind Sie wieder zurückgefahren aus der Mongolei?
Ja, ich bin mit einem etwas hoffnungslosen Bild, und das bezieht sich jetzt nicht auf die Kollegen, mit denen ich zu tun hatte. Die sind genauso fleißig wie bei uns, möglicherweise noch fleißiger und leisten sich 10- oder 12-Stunden-Tage, wenn sie als Coaches tätig sind. Die Hoffnungslosigkeit bezieht sich auf die ökonomische und soziale Situation. Also ein Land, das im Übergang von der Nomadenkultur zu einem Manchester-Kapitalismus sich befindet und das dafür einen hohen Preis zahlt. Also die Luftverschmutzung in der Hauptstadt ist gewaltig. Dort kann man überhaupt keinen Breitensport organisieren. Die Sportstätten verschwinden. Auf den Plätzen, wo Stadien sind, werden Hochhäuser errichtet. Der letzte Rest des Kinderparks in Ulaanbaatar, der letzte Rest an Grün verschwindet jetzt auch unter Hochhausklets, die später Hochhäuser werden. Also das ist eine sehr hoffnungslose Perspektive auf der Ebene der sozialökonomischen Entwicklung. Und der Sport prägt ja nun mal nicht sozialökonomische Entwicklung, sondern der Sport hängt von sozialökonomischen Entwicklungen ab.
Ist ja eigentlich auch eine ganz gute Zeit, dass sich dann Investoren von außen oder auch aus dem Westen dort engagieren und versuchen, Geschäfte zu machen.
Ja, das tun sie. Und was mir besonders aufgestoßen ist, mir kam ein Interview unter des ehemaligen prominent grünen Politikers aus meinem Bundesland Baden-Württemberg, Rezzo Schlauch, der also eine Geschichte erzählte, wo ich gedacht habe, in diesem Interview, Sancta Simplicitas, Herr Schlauch ist, weil er Genghis Khan-Fan war, nach Ulaanbaatar geflogen, traf dort eine Unternehmerfamilie in einem Restaurant, und die haben ihm Bilder gezeigt von einer Stelle in der Mongolei, wo man Lithium abbauen kann. Und Lithium ist ja der Stoff, der unsere Elektromobile surren macht. Und Schlauch hat also tatsächlich den Plan, dort mit einer Investition von 1 Milliarde Euro eine Lithiummine aufzumachen. Wenn Sie wissen, wie die Nomaden unter den Minen, die im Süden abgeteuft werden durch Rio Tinto, also Kupfer- und Goldminen, oder auch durch China, also Steinkohleminen, dann ist das also Kolonialistengehabe, und das ist mir schwer aufgestoßen. Ich habe das meinen mongolischen Kollegen erzählt und erntete ein verlegenes Lachen, weil ich ja nun als deutscher Gast da rumsaß, und auf meine Frage, wie beurteilt er das denn, haben die gesagt, das ist normal. Es gibt also einen Zugriff auf die Mongolei, der von diesem Interessen geprägt ist, und das macht das Ganze natürlich noch hoffnungsloser.